wenn ich lange statisch stehe vor einer Belastung, die Muskulatur also auseinanderziehe, dann nehme ich Spannung von der Muskulatur und die Kraftentwicklung ist eingeschränkt, ganz, ganz stark eingeschränkt. Ich glaube 10-16%, vor allem bei schnellkräftigen Bewegungen, also vor Sprints ist es Worst Case zu dehnen, aber auch von einem normalen Dauerlauf würde ich es nicht unbedingt machen.
Mythen gibt's viele, auch im Lauftraining. Je mehr Training, desto besser oder Dehnen verhindert Muskelkater sind nur zwei Aussagen, die du garantiert schon mal gehört hast. In dieser Folge nehmen wir uns deshalb 5 weit verbreitete Trainingsmythen vor und klären mit einem sportwissenschaftlichen Blick, was wirklich dahinter steckt. Was kann raus aus unserem Trainingsalltag und was sollten wir vielleicht ganz neu bewerten? Die Antworten darauf gibt uns Trainingswissenschaftler Dr. Christoph Zinner von der Hessischen Hochschule für Öffentliches Management und Sicherheit. Er forscht vor allem im Bereich Leistungsphysiologie, ist in verschiedenen Disziplinen als Trainer unterwegs und ist selbst seit 25 Jahren Triathlet. In der Folge sprechen wir über Trainingsumfang, Superkompensation, Nüchternläufe, Dehnen und Tempoeinheiten und liefern dir Antworten auf Fragen, die viele LäuferInnen beschäftigen. Hier spricht Elliot von Achilles Running und jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Hi Christoph, wie geht's dir? Bist du wieder fit? Herzlich willkommen hier bei uns.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Ja, nachdem es mich letzte Woche seit Monaten mal wieder gesundheitlich zerlegt hat, bin ich wieder dabei und freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, freut mich sehr, dass es geklappt hat, trotz Krankheit zwischendurch. Ne? Bist du gerade noch in der Trainingspause oder konntest du schon wieder so ein bisschen Sport machen?
Nee, ich hatte es mir für heute Abend vorgenommen, ehrlicherweise. Mal gucken, was daraus wird, Kitz und Kegel, aber das ist das Ziel.
Wie stressig auch die Folge war, ne? Bis dann
runterkommt. Ich hoffe, das ist kein Grund, dass der Sport sein muss. Da gibt's andere Gründe.
Richtig, ja. Normalerweise mache ich auch gerne danach ganz gerne Sport, um nochmal so runterzukommen. Und hilft. Deshalb, vielleicht klappt's ja dann heute Abend, das wäre schön.
Ja, stimmt. Sehr gut.
Ja. Wir haben uns ja auch ein sehr, sehr spannendes Thema für heute vorgenommen. Ne? Wir wollen über Trainingsmythen sprechen. Da gibt's ja da draußen ganz, ganz viele. Eigentlich würde man ja denken, jetzt wo es Google gibt und Social Media und all diese Informationsquellen, dürften sich manche Trainingsmythen gar nicht mehr so hartnäckig halten. Aber das ist ja eigentlich anders, oder? Was ist da so deine Erfahrung? Du hast viel damit zu tun.
Ja, also gefühlt ist es genau andersrum, glaube ich. Mit allen Gründen, die da sind, wo wir bestimmt jetzt auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, weil ich glaube nach wie vor, Trainingsmythen sind halt einfach, sind für die Leute hilfreich, ob sie richtig sind oder nicht, diskutieren wir ja über die ein oder andere jetzt noch im Laufe der Folge, aber gerade durch diese Masse an Informationen, die den Leuten zur Verfügung stehen, ist es ja noch schwieriger zu wissen, was ist Mythos und was ist Fakt.
Okay, also es ist, ja. Ich glaube, die Erfahrung macht man vielleicht auch wirklich, wenn man dann erstmal so anfängt, sich so als Newbie vielleicht auch so ein bisschen einzulesen, dass man auf einmal sieht, dass es da Seiten gibt, die sich widersprechen. Ne? Das ist vielleicht dann absolut. Zumindest mal was einem schnell auffällt.
Ja, absolut. Dann muss man ja noch wissen, nicht die am lautesten schreien, haben am meisten recht. Ne? Man muss also schon irgendwie es schaffen, gut von schlechter Information zu unterscheiden, beziehungsweise auch Qualität der Quelle für sich mal rausfiltern zu können. Und nicht alles, was auf TikTok oder Instagram mit den meisten Followern erzählt wird, ist das, was richtig ist. Meistens nur die am lautesten trommeln.
Ja, und das ist mir auch aufgefallen, dass leider sich sowas dann viel, viel schneller natürlich verbreitet, wenn eine Person dann viral geht mit bestimmten Infos. Und dann müssen die Leute, die es besser wissen, immer ein bisschen so hinterher aufräumen. Und dann gehen diese Videos aber meistens nicht viral.
Das stimmt leider, Ja. Es ist ja auch schön, ne? Wenn da irgendeiner mit Sixpack und schlankem Körper erzählt, welchem Fettverbrennungspuls er folgt.
Das stimmt.
Das nachzumachen in der Hoffnung, dass es für einen selber passt.
Ja, das ist die leichtere Version dann natürlich.
Ja, absolut.
Hast du so, bevor wir da wirklich reingehen tiefer, so grob häufige Trainingsfehler oder Fehler, die dir am häufigsten vorkommen, vielleicht auch so aktuell, die du auch so vielleicht gerade bei LäuferInnen betrachtest im Hobbybereich?
Also vielleicht gar nicht mal unbedingt die Hypes, die jetzt in den letzten Wochen so aufgefallen sind, ist, ich gehe mal von ambitionierten Läuferinnen und Läufern erstmal aus. Für den Anfänger haben wir auch Mythen, können wir auch nochmal dann differenzieren, gleich müssen wir glaube ich auch. Aber wenn ich ambitionierte Leute habe, ist oftmals zu viel Training ohne Sinn und Verstand, was da absolviert wird. Für Läuferinnen, Läufer und Läuferinnen ganz, ganz häufig kein Krafttraining. Aha. Ist aus meiner Sicht ein Riesenfehler. Aus Angst, ich kenne sie aus meiner Dorflaufgruppe, um Gottes Willen, jedes Kilo macht mich langsam, ohne zu wissen, was die Vorteile sind und dass es nicht dazu kommt, dass ich kiloweise Muskelmasse zunehme, wenn ich Krafttraining mache als Läufer, Läuferin. Das sind so die zwei: zu viel, zu unstrukturiert, kein Krafttraining. Regeneration wird oft ignoriert, aus welchen Gründen auch immer. Keine Zeit, keine Lust, kein Wissen. Und als viertes, und dann, das sind so, glaube ich, die vier großen, Ernährung wird wichtiger. Aber hier sind auch ganz, ganz viele Mythen unterwegs.
Ja.
Mit viele Kohlenhydrate, wann Kohlenhydrate, viel Eiweiß, bestenfalls gar nichts essen. Wer weiß, was da überall rumschwirrt.
Ja.
Aber das sind viele Fehler, die da gemacht werden können.
Ey, gerade im Bereich Ernährung habe ich das Gefühl, man kann es auch irgendwie nicht richtig machen. Also eigentlich, es ist auch so komplex, dass es auch so schwierig ist, da Pauschalaussagen zu treffen. Und also das merkt man ja auch selber, wenn man sich da so ein bisschen reinliest oder generell gesundheitsbegeistert ist. Irgendwie alle paar Monate gibt es vielleicht einen neuen gehypten Mikronährstoff oder so, in den man sich dann reinliest und dann... Ja, merkt irgendwie, habe ich davon doch nicht genug gegessen oder ist das dann doch wieder zu viel und so. Also man überoptimiert vielleicht auch an der manchen anderen Stelle.
Absolut, absolut. Und vielleicht vorneweg, es überrascht mich selber immer mal wieder als einer, der, wo ich jetzt mal behaupten würde, auch wissenschaftlich liest und nicht nur Instagram und Influencer folgt und denen glaubt. Es ist einfacher, als man denkt, ehrlicherweise. Also vieles von dem, was erzählt wird, um vielleicht mal vorneweg diese Aussage zu nehmen, ist nicht so heiß, wie es gekocht wird. Mhm. Vielleicht mal vorneweg, um schon mal die Erwartung zu dämpfen, dass wir hier die bahnbrechende Neuigkeiten erzählen werden. Einfach mal, um die Leute wieder ein bisschen zu erden.
Ja.
Ich glaube, das hilft.
Ich glaube auch. Das ist eine gute Prämisse jetzt gleich am Anfang, ja. Du hast gerade gesagt, ne, es gibt Unterschiede zwischen LaufanfängerInnen und ambitionierten LäuferInnen. Was würdest du sagen, sind da so vor allem die Unterschiede?
Vielleicht die Ziele. Für Anfänger ist es ganz, ganz häufig allgemeiner. Fitter werden, abnehmen, sich besser fühlen. Ohne Struktur ist ein böses Wort, aber ohne konkretes Ziel im Sinne von, und das unterscheidet eben die Ambitionierten davon, ich habe ein Ziel. Ich will einen 5-Kilometer-Lauf schneller laufen, Marathon schaffen oder schneller laufen. Das ist für mich ambitioniert. Und vor allem dann, wenn es um Trainingsinhalte geht, wie viel ist genug und wie viel ist zu viel? Das unterscheidet natürlich Anfänger von bereits trainierten Leuten ganz, ganz erheblich.
Aber die Ambitionierten machen dann trotzdem auch noch den gleichen Fehler, was das zu viel wahrscheinlich angeht. Oder ich meine, werden wahrscheinlich gleich
meistens
draufkommen. Noch mehr sogar. Ja,
mehr.
Ja, okay. Würdest du, wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du sagen, dass AnfängerInnen trotzdem mehr Fehler machen als Ambitionierte?
Nee, weiß ich gar nicht.
Okay.
Nee, nicht unbedingt. Nee, krass. Gar nicht. Also, weil Anfängerinnen gar nicht dem so viel beimessen. Die nehmen sich halt zweimal eine Stunde die Woche oder von mir ist dreimal eine Stunde die Woche für ihren Sport und machen erstmal, was ihnen gut tut. Und das ist oftmals gut.
Ja.
Und die jetzt dann einen Schritt weiter sind, die sich Trainingspläne ausdenken oder schreiben lassen, die dann ihr Equipment ausrichten, in welcher Form auch immer, von Uhr angefangen über Klamotte bis hin zu Carbon-Schuh, da wird oftmals zu viel gedacht.
Stimmt.
Deshalb ist es, glaube ich, für die Anfänger fast einfacher, einfach mal loszumachen.
Ja.
Da passieren weniger Fehler.
Das stimmt. Ich glaube, ich habe mir am Anfang ja auch weniger im Kopf gemacht. Und so dieses Überanalysieren und so ist ja leider was auch nicht wenige LäuferInnen machen, wenn sie dann in den bisschen ambitionierteren Bereich langsam überschwappen. Umso besser, dass wir uns da heute nochmal so Trainingsmythen angucken, die vielleicht beide Lager betreffen, vielleicht Ambitionierte manchmal ein bisschen mehr betreffen. Ich habe da auf jeden Fall richtig Bock, jetzt gleich mal ein bisschen reinzugehen.
Spannend.
Auf jeden Fall. Lass uns gerne mal mit dem ersten Mythos starten. Ich bin auch schon gespannt, ob das eher AnfängerInnen betrifft oder eher Ambitionierte. Der erste Mythos lautet ja, je mehr Training, desto besser. Was sagst du zu dieser Aussage?
Also, es gab, jetzt bin ich noch nicht so ganz so alt, aber schon älter als die meisten meiner Studierenden oder die Athletinnen, die ich so ein bisschen betreue. Und früher waren die blöden Sprüche immer, Laufen kommt von Laufen und schneller Laufen kommt von mehr Laufen. Also wenn ich es richtig mache, ist es leider schon so, je mehr, desto besser, bis zu einem gewissen Punkt natürlich. Die Frage ist, Und da geht's direkt mal los. Über wen sprechen wir? Sprechen wir über einen Anfänger, der von null anfangen möchte? Dann ist viel 2 oder 3 Einheiten die Woche schon. Und wenn ich den direkt mit 5 Einheiten losschicke, wird's zu viel. Für Ambitionierte, die ein gewisses Grundniveau haben und die jetzt schon 3-4 Stunden die Woche trainieren, ist auf einmal 10 Stunden zu viel. Aber für die ist 3 Stunden dann zu wenig, um weiterzukommen. Ja. Also ja, es gibt zu viel, aber immer sehr, sehr individuell betrachtet, glaube ich.
Ja.
Und auf einer Trainerebene, wenn ich das sauber kontrolliere, wie, ist gar nicht so einfach, aber wenn ich das sauber kontrolliere, kann ich ruhig viel machen.
Okay.
Neben allen Problemen, die ich habe. Also aus den Erfahrungen, die ich aus Studien habe, beziehungsweise aus Studien, die Kolleginnen und Kollegen gemacht haben, das Problem ist gar nicht das Übertraining auf hormoneller Basis oder auf Energielieferungsniveau oder irgendwas. Das ist gar nicht das Problem. Bis wir da ins Übertraining kommen, das ist fast unmöglich, will ich mal behaupten. Aber wir haben viel, viel mehr Probleme mit passiven Strukturen. Mit Sehnen, mit Knochen, die Strukturen, die dann halt überlastet werden durch das, gerade im Laufen. Beim Radfahren, Schwimmen ist das weniger das Problem.
Stimmt.
Aber das ist so die Erfahrung, die wir gemacht haben in den letzten Jahren, oder ich persönlich.
Ja, also die Software könnte länger als die Hardware so ein bisschen.
Ja. Okay. Genau, ja, genau. Verstehe. Und das ist auch das Problem dann bei Anfängern. Meine ich jetzt nicht auf alle bezogen, aber oftmals ja mit Gewichtsproblemen, muss man leider sagen. Nicht immer, um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen. Aber die haben dann noch schneller Probleme, wenn die Gelenke, oftmals Knie, Hüfte, das nicht gewohnt sind, gegebenenfalls auch fortgeschrittenes Alter schon da ist. Dann haben wir das in ganz, ganz vielen Studien, wo die Leute motiviert sind, wo auch vom Kopf her alles gut ist, von den Blutwerten alles gut ist, aber dann der ein oder andere irgendwann halt nicht mehr weitermachen kann, weil die passiven Strukturen das nicht mehr mitmachen.
Ja. Und bei den ambitionierten LäuferInnen, siehst du da das auch viel, dass Leute sich ja im Endeffekt dann übernehmen, weil sie eben davon ausgehen, dass eine Trainingseinheit mehr sie dann ans Ziel bringt? Oder ist das erstmal vielleicht gar nicht auch falsch gedacht, dass eine Trainingseinheit dann den Unterschied macht?
Ich fange mal andersrum an.
Ja.
Auch wenn du die Frage nach Ambitionierten gestellt hast, das ist noch schlimmer im Zweifel das Problem. Gehe ich nochmal einen halben Schritt zurück und fange an, wenn wir bei Anfängern eine Leistungssteigerung sehen möchten, braucht man 3 Stunden Training die Woche, über den Daumen. Bestensfalls aufgeteilt in mehrere Einheiten, nicht einmal 3 Stunden. Entweder 3-mal eine Stunde oder 6-mal eine halbe, wobei 6-mal schon wieder oft ist.
Mhm.
So, das brauche ich, um eine Leistungssteigerung zu sehen. Und je besser ich trainiert bin, desto mehr brauche ich normalerweise. Die Frage ist dann wieder, wie viel Zeit habe ich zur Regeneration? Wie sind meine Rahmenbedingungen gestrickt? Wenn ich einen Studierenden habe, der außer 2 Vorlesungen die Woche Zeit hat, dann kann ich den eher oft trainieren und ohne dass er oder sie Probleme kriegt.
Ja.
Wenn ich die Kindesmutter habe, zweifache Mutter mit einem 80% Job nebenher, dann sind da andere Faktoren, die bei 10 Stunden Training die Woche dazu führen, dass es zu viel wird für sie.
Ja.
Ne, und das ist sehr, sehr individuell. Also bitte nicht falsch verstehen. Je mehr, desto besser, würde ich sagen, ist kein Mythos. Aber das ist nicht so einfach, wie wir uns das hier, glaube ich, oder wie man dann immer hofft, dass es ist.
Ja, die Rahmenbedingungen sind halt sehr individuell, wie du gerade angesprochen hast. Und die müssen dann wahrscheinlich auch vorab analysiert werden, bevor man dann reingeht.
Genau.
Ganz genau.
Leistungssteigerung. Ja, absolut.
Was sagen denn dann, was sagen die Studien über die Steigerung bei ambitionierten SportlerInnen? Ich meine, 3 Stunden jetzt bei AnfängerInnen klingt ja schon mal eigentlich machbar, wenn man den Sport irgendwie auch Raum geben möchte in seinem Privatleben. Wie sieht es dann aus, wenn man besser ist schon?
Gerade Laufen ist ja eine sehr belastende Sportart. Ich hatte es eben mal kurz in einem Halbsatz gesagt. Ich kann, wenn ich eine Sportart habe, wo wenig Belastung auf meinen Körper, auf die Strukturen, auf die passiven Strukturen wirkt, wie Rudern, wie Schwimmen, wie Radfahren, kann ich wesentlich mehr machen. Jetzt eine konkrete Zahl ist, finde ich persönlich, sehr, sehr schwer, weil es einfach so individuell ist, ehrlicherweise. Es gibt ja die, je mehr, desto besser, auch von im Sinne des Gesundbleibens.
Stimmt.
Da findet man Zahlen, wenn ich 15 Stunden die Woche über einen langen Zeitraum Sport mache und trainiere, dann fängt es an, irgendwann ungesund zu werden.
Okay.
Im Hinblick auf sogenannte nicht übertragbare Krankheiten. Mhm. Ne? Also ich sag mal so, bis 15 muss man sich keine Sorgen machen, bis 15 Stunden die Woche. Mhm. Ob das meine passiven Strukturen packen, ist was anderes. Mhm. Aber bis 15 Stunden, so sagt so die Literatur, ist gut.
Ja. Und dann würde das Risiko auch gerade, also würde dann auch das Risiko, also am Immunsystem vor allem würde man es dann da merken oder was schlägt da an?
Verschiedenes. Also dann kommt immer drauf an, was man macht, ehrlicherweise. Also das kann von Immunsystem ist gar nicht so das Problem. Ich rede dann wirklich von langfristigen Krankheiten. Bluthochdruck beziehungsweise okay. Herz-Kreislauf-Geschichten. Und ist relativ schwer, jetzt auf den Punkt zu bringen. Aber es geht vor allem um nicht übertragbare Krankheiten.
Okay, ja. Ist ja auch schon mal wichtig, dass man das überhaupt auf dem Schirm hat. Ich meine, so Blutdruck, Hochdruck oder so hatte ich jetzt nicht besonders so im Kopf bei dem Thema Training. Aber
wird im Zweifel auch, also nicht beim Laufen eher nicht passieren, da haben andere Sportarten.
Das stimmt, ja, okay. Wahrscheinlich dann eher einfach Kraft und so, ne?
Genau, ja, genau. Okay. Zum Laufen speziell gibt's wenig. Also es gibt schöne Untersuchungen über Hunderttausende von Probanden, Probandinnen. Da gibt es dann immer Schwerpunkte, da gibt es auch mal eine Laufanalyse, aber das ist vor allem im Hinblick, was macht's besser. Das sind aber Leute, die dann in Anführungsstrichen nur 3 bis 10, 12 Stunden die Woche trainieren, was ja schon viel ist, um Gottes Willen. Aber wenn ich dann im Hochleistungsbereich bin, und da bin ich ja ehrlicherweise, wenn ich 15 Stunden die Woche mir Zeit nehme, sind schon wieder ganz andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Und dann auch nicht individuelle Krankheiten, aber andere Krankheitsbilder, die gegebenenfalls passieren können.
Ja, was gibt's dann vielleicht da nochmal so für Hinweise oder Hilfestellungen, wie man die Grenze zwischen effektivem Training und Übertraining wahren kann? Ich meine, wir haben jetzt gelernt, Übertraining ist jetzt nicht die Software, die versagt, sondern es sind dann wahrscheinlich die Bänder, Sehnen, Knochen, auf die man achten muss. Ja,
oftmals. Also klar, es hilft generell, sich selbst zu überwachen. Im Sinne von in den Körper reinhören. Also nichts ist genauer, als wenn ich ehrlich zu mir selbst bin und ein gutes Körpergefühl entwickle für mich und wirklich auch gucke, wie fühle ich mich morgens, wie fühle ich mich nach dem Training, wie hat das Training sich angefühlt, um einen Verlauf hinzubekommen. Also um das Trainingstagebuch, was ich führe, wir haben eine Zeit lang das sogenannte, du brauchst kein Foto, du brauchst ein Video von dir selbst, dass du halt einen Verlauf erkennst. Und wenn der Verlauf, und so einfach, das sind wir jetzt bitte bei den einfachen Geschichten, wenn ich sehe, dass der Verlauf gleich bleibt, mein Gefühl gleich bleibt oder bestenfalls immer besser wird, ist es gut. Wenn ich aber sehe, so über den Verlauf, es fällt mir vielleicht so von Tag zu Tag nicht unbedingt auf, aber im Laufe der Wochen wird meine Zahl immer schlechter, dass ich mich nicht so gut fühle, dann sollte ich vielleicht mal gucken, genauer reingucken, was ist. Das ist so das Subjektive, was hilft über einen Zeitraum. Die Uhren, die klassischen Wearables sind nicht verkehrt mit allem, was sie können. Stressniveau messen über Herzfrequenzvariabilität und alles, was sie da anbieten. Da kann man drüber streiten, wie messgenau die sind. Aber wenn ich immer die Messung gleich mache, morgens nach dem Aufstehen, ist so der Klassiker, immer das gleiche Gerät nutze, kann ich ja zumindest eine Tendenz sehen, in welche Richtung geht das.
Stimmt.
Und das ist wichtig, dass man für sich selbst Tools entwickelt, um dann über einen längeren Zeitraum sich selbst zu tracken.
Ja.
Und da geht es jetzt erstmal nur um mich. Nicht was trainiere ich, sondern wie fühle ich mich dabei. Ja. Es gibt keinen Parameter, den ich euch jetzt nennen kann, den ich hier nennen kann. Das ist immer das Schöne. Der Parameter ist hoch, also bis zum Übertraining.
Richtig.
Das funktioniert leider nicht. Also der einfachste Parameter, den wir schon seit Jahrzehnten kennen, ist Ruheherzfrequenz. Genau. Wenn die tendenziell hochgeht, könnte ein Infekt da sein und so weiter und so fort. Ist einer von vielen. Hilft mit Sicherheit, ja.
Ja, meine Erfahrungen damit sind eigentlich auch, würde ich sagen, am besten. Also ich kann mich relativ gut darauf verlassen, dass wenn meine Herzfrequenz für mehrere Tage sehr hoch ist, auch gerade beim Training oder schon bei so, weiß nicht, Treppen oder so, dass irgendwas kommt, dann kommt immer eine Erkältung. Irgendwas kommt dann immer.
Ja, also absolut.
Ich meine, zumindest für mich funktioniert das ganz gut. Das ist ja dann auch was man den Leuten zumindest ans Herz legen kann. So ein bisschen Herzfrequenz im Auge behalten hilft schon mal erste Signale des Körpers zu deuten. Ne?
Genau, ja, absolut, absolut. Mhm. Wenn ich mit Athleten als Trainer arbeite, vielleicht haben wir ja auch Trainer, die zuhören, nicht nur eigene Athletinnen und Athleten, ihr müsst sicher gehen, dass wenn ihr subjektives Empfinden wissen wollt, dass die ehrlich sind. Mit Teamsportlern kannst du das vergessen, weil die immer sagen, es geht mir gut, aus Angst, aus den Startelf zu fallen oder Starting Five oder welche Sportart auch immer. das funktioniert nicht aufgrund der Rahmenbedingungen des Sports. Ja. Aber eigentlich für Individualsportler ist das eigentlich fast das beste Tool, wenn die ehrlich mit einem sind.
Stimmt, ja. Ja, guter Appell an der Stelle auch, sowohl an die AthletInnen da draußen, ja, ehrlich zu sein mit ihren TrainerInnen, als auch den TrainerInnen gut, ja, zuzuhören.
Sehr gut.
Ja. Okay, dann lass uns doch da gleich in den zweiten Mythos gehen, weil der passt vielleicht auch ganz gut, wenn wir über Erholung und Übertraining sprechen. Es wird ja immer, und da geht man vielleicht schon fast in den ambitionierten Bereich rein, über das Prinzip der Superkompensation gesprochen. Mhm. Also das hört man sehr schnell, das wird auch immer so lapidar so eingeworfen und ich habe das Gefühl, vielleicht verstehen das auch nicht alle richtig. Und deswegen ist unser zweiter Mythos, Prinzip der Superkompensation, die Erholungsphase nach intensiver Trainingsphase führt immer zu einer Leistungssteigerung. Was würdest du dazu sagen?
Unterstreiche ich so nicht.
Okay.
Also vielleicht nochmal, um alle auf den Stand zu bringen. Mhm. Das Modell der Superkompensation, beziehungsweise das Prinzip der Superkompensation ist ja folgendes. Ich habe ein Leistungsniveau, setze einen Reiz, meistens einen Trainingsreiz für uns, setze ein Training und dadurch nimmt meine Leistungsfähigkeit ab, weil ich ermüde. Das ist ja das, was ich durch Training erreichen möchte. Und das Prinzip der Superkompensation sagt ja dann, wenn ich mich, nachdem die Leistung abgefallen ist, wieder erhole, die Leistungsfähigkeit steigt, wird sie am Ende meiner Erholungsphase leicht besser sein als zu Beginn. Und wenn ich dann die nächste Trainingseinheit hier oben setze, kann ich meine Leistung immer weiter nach oben schaukeln, mal ganz einfach formuliert. Das kommt aus den 80er Jahren, ich glaube aus dem osteuropäischen Bereich. Die haben das damals irgendwie mal dargestellt und darauf fußt ganz, ganz viel unserer Trainingslehre, Trainingsplanung und so weiter und so fort. Das Modell bzw. das Prinzip der Superkompensation ist für ein einziges physiologisches Modell nachgewiesen und das sind die Muskelglykogenspeicher. Also das Prinzip vom Carboloading, was die meisten Ausdauersportler ja zumindest mal gehört haben. Ich mache eine Woche vorm Wettkampf umfangreiches Training, wenig Kohlenhydrate und so weiter, mache meine Muskelglykogenspeicher schön leer und 2-3 Tage vorm Wettkampf esse ich viel Kohlenhydrate und kriege es dann hin, dass meine Muskelglykogenspeicher leicht voller sind, als sie es eigentlich sind, sodass ich im Wettkampftag schön viel Energie zur Verfügung habe. Dafür ist dieses Superkompensationsmodell nachgewiesen. Für nichts anderes.
Krass.
Für kein anderes System im Körper ist das nachgewiesen.
Okay.
So viel erstmal schon zu den wissenschaftlichen Grundlagen, ja, dieses Modells. Mhm. Und klar, schlussendlich ist Training, welches Training auch immer, gezielte Zerstörung von Gewebe, weil ich es besser wieder aufbauen lassen möchte. Das ist schon in Ordnung. Nur dieses Modell zu nehmen und zu sagen, das funktioniert immer, wenn ich was kaputt gemacht habe durch mein Training, ist besser wieder dastehen zu lassen. So einfach ist es nicht.
Ja.
Und für die Trainingsplanung zu sagen, ja, ich habe das gemacht, meine Leistungsfähigkeit nimmt ab und in dem Moment, wo sie besser wieder regeneriert ist, da kommt die neue Trainingseinheit. Keine Ahnung, wann das ist.
Mhm.
Also woran mache ich es fest?
Stimmt.
Also mache ich es fest an Herzfrequenz ist wieder normal, also trainiere ich eine Stunde später das nächste Mal, bis hin zu, wie sind die Zahlen, zerstörte Muskelzellen dauern bis Monate, bis sie wieder regeneriert sind. So,
ja.
Also Monate warte ich auch nicht, bis die zweite Trainingseinheit.
Genau.
Also es ist nicht so einfach, dieses Modell, dieses Prinzip, ja, das irgendwie festzumachen.
Ja, also das Problem ist auch einfach, man weiß gar nicht genau, wann man wieder perfekt regeneriert ist. So, wie soll man es messen, ja, wie du gerade gesagt hast?
Also genau. Ja.
Schwierig.
Da ist auch viel in den letzten Jahren, es ist schon besser geworden, aber viel im Leistungssport auch viel wild drauf losgemessen worden, sagen wir mal so. Laktatmessung kennt ja jeder, ist ja jetzt wieder auch von den Skandinaviern viel genutzt. Alles in Ordnung. Aber zum Beispiel morgens im Trainingslager Laktat messen und gucken, wie erholt ist man. Das ist völliger Quatsch. Das Laktat ist selbst nach intensivsten Belastungen, nach einer Stunde, 90 Minuten spätestens wieder auf dem Ausgangsniveau.
Okay.
So, also, ne? Ja. Deshalb, man muss immer überlegen, was misst man, woran macht man es fest, wie regeneriert man es, beziehungsweise wann kann ich die neue Trainingseinheit setzen? Die zweite oder dritte am Tag, jedenfalls.
Ja, dadurch, dass ich das auch immer so ein bisschen von Laien oder vielleicht auch von SportlerInnen selbst höre, ne, das Prinzip der Superkompensation, habe ich mich auch gefragt, wird das in der Trainingswissenschaft, also wirklich im wissenschaftlichen Arbeiten konkret, überhaupt noch angewendet oder? Nee, okay.
Nee, gut. Gar nicht. Also ich lehre das so, wie ich es euch jetzt hier gerade erzählt habe, dass die Studierenden mal wissen, was steckt dahinter.
Ja.
Man sollte das kennen, zumindest für die Muskelglykogenspeicher. Aber das ist also ich sage jetzt mal so hart, es ist irrelevant für die Trainingsplanung.
Okay. Ja. Gut, also nicht das Training nach diesem Prinzip bitte planen, nee, da draußen, bitte nicht. Leute.
Bitte nicht, das macht keinen Sinn.
Ja. Definitiv. Welche Faktoren beeinflussen denn dann stattdessen, ob es nach einer Erholung tatsächlich zur Leistungssteigerung kommt? Kann man das in irgendeiner Weise überhaupt beobachten oder erforschen?
Ja, na klar. Man muss sich nur überlegen, woran forscht man gerade? Also nehmen wir mal das Beispiel, was wir ganz am Anfang ganz kurz hatten. Ernährung nach dem Training. Ein Riesenfaktor, ein super wichtiger Faktor, wo natürlich wahnsinnig viel dran hängt, wie gut wirkt das Training, beziehungsweise ist der Effekt des Trainings. Ob ich jetzt Alkohol trinke nach dem Training, was Worst Case ist, ob ich gar nichts esse, was Second Worst Case ist, oder ob ich mich vernünftig ernähre, sozusagen zur Regeneration und zum Anpassen hin. Aber das ist auch wieder nur ein Faktor. Haben wir auch noch gleich einen Punkt, ehrlicherweise, den ich nach dem oder vor dem Training mache ich eine aktive Regeneration, schlafe ich oder muss ich in den Job 8 Stunden am Fließband stehen, Worst Case. Das sind ja alles Faktoren, die die Anpassungen beeinflussen. Vielleicht auch nochmal interessante Zahlen, dass man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Wenn ich als Anfänger 3 Stunden die Woche trainiere, das ist ein Rechenspiel, 3 Stunden die Woche Sport, strukturiertes Training und lasse die andere Zeit außer Acht, ich bin wach am Tag, sagen wir mal 14 Stunden, dann sind 3 Stunden Training die Woche 3% meiner Wachzeit. Ich glaube, das hattet ihr schon mal mit Billy, glaube ich, diskutiert, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig. So, und dann möchte ich mit 3% Modulation meines Tages, und da ist Schlaf noch nicht mit drin, versuche ich dann einen positiven Effekt zu erzielen. Also muss irgendwas noch mit beachtet werden. Und das ist facettenreich.
Ja, absolut. Ich glaube, das wird auch immer so es wird halt so schnell vergessen, weil man ist so abgeschottet, wenn man über das Training nachdenkt. Man denkt dann nur über Training nach. Genau. Und Ernährung würde ich sagen auch noch. Ich glaube, das haben wahrscheinlich auch die meisten unserer HörerInnen schon auf dem Schirm. Würde ich ihnen jetzt schon nicht absprechen wollen. Aber wenn es dann weitergeht, ne, so das Stresslevel vielleicht, dann sowas wie Schlaf haben wir auch geredet, mentale Belastung. Das spielt ja dann auch alles eine riesen Rolle in der Regeneration.
Absolut. Ja, absolut. Und manche Dinge kannst du ja nicht beeinflussen.
Ja.
Wenn ich nach Hause komme, mir mein super Essen nachher mache, mich in mein EMS an die Beine schnüre zur Regeneration oder die Drucksocken, ich muss gestehen, ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißen, die jetzt gerade in aller Munde sind, ne, diese Überdruckgeschichten.
Ja.
Und mach das und neben dem Sofa kloppen sich meine Kids die Köpfe ein, dann ist das Stresslevel trotzdem relativ hoch. Und da kann ich nicht mal was machen.
Stimmt.
Und die Regeneration ist nicht optimal.
Ja, richtig, klar. Es gibt halt leider noch ein Leben daneben, ne, was man nicht beeinflussen kann. Oder auch
absolut.
Zum Glück.
Ja.
Ja. Okay.
Entschuldige, dass ich unterbreche. Und das ist halt in der Forschung komplex, ne?
Ja.
Wenn ich eine Trainingsstudie mache mit 20 Leuten über, sagen wir mal, 4 Wochen, was ja schon sehr, sehr lang ist, und dann möchte ich 4 Wochen bei 20 Leuten Ernährung tracken, neben dem Training. Das heißt, ich kann mich wissenschaftlich oft nur auf ganz, ganz wenige Faktoren fokussieren.
Total.
Das ist das Problem.
Genau, und als Laie hat man dann ja noch weniger da die Möglichkeit, ordentlich zu tracken. Ja, ich meine, wir haben jetzt über Herzfrequenz gesprochen. Das ist natürlich was man sich dann auch angucken kann, sicherlich bei dem Thema, wenn man sich wieder außerhalb der subjektiven Empfindung darauf berufen möchte, ob man schon wieder ready ist und wann der perfekte Moment für den nächsten Trainingsreiz ist. Aber davon abgesehen, kann man sich dann ja schon eigentlich so als Fazit zu dem Thema mehr oder weniger dann einfach auf den Trainingsplan verlassen und dann halt höchstens gegensteuern, wenn man merkt, subjektiv, man fühlt sich noch nicht ausgeruht genug, oder?
Ja, leider ja. Also man muss halt auch fairerweise sagen, auch das ist nichts Neues, aber es wird halt leider oft ignoriert, beziehungsweise in der Hoffnung, was Besseres zu finden. Es ist halt oftmals Try and Error, was man da hat im Training.
Ja.
Muss man leider sagen.
Stimmt.
Also was heißt leider? So ehrlich muss man sein.
Ja, richtig. Ja, ist halt so. Es gibt nicht die eine Universallösung. Und das werden wir wahrscheinlich noch häufiger hören heute.
Absolut.
Okay, dann lass uns gerne mal in Mythos Nummer 3 gucken. Und zwar, wer schnell laufen will, muss immer schnell trainieren. Wird der dann zum Beispiel für das Intervall, es ist immer so ein Argument fürs Intervalltraining, so wird es oft genutzt.
Ja.
Ja, was sagt denn so die Trainingswissenschaft zu dem Thema?
Also natürlich die Kombination aus schnell und langsam ist wichtig.
Ja.
Punkt eins. So, also diese ganze Zone 2 Diskussion, die wir gerade haben, die ist wieder sehr, sehr Zone 2 lastig. Da wird nicht das große Ganze diskutiert. Vor 15 Jahren, es ist ja immer noch ein bisschen da, aber diese Hit-Diskussion vor 10, 15 Jahren hieß ja, ihr müsst nur ballern wie die Irren, dann werdet ihr auch schnell und fit. Ist auch nicht richtig. Mhm. Marathon bringe ich nicht ins Ziel, wenn ich nach der skandinavischen Methode nur 4x4 Minuten trainiere. Stimmt. Da wird der Marathon ist ein bisschen länger. Ja. Aber natürlich, je nach Distanz, je nach Ziel, werde ich auch einen 3000 Meter Lauf oder auch einen 5000 Meter Lauf nicht unbedingt schneller, wenn ich nur Zone 2 trainiere. So ehrlich muss man natürlich auch sein. Also es gehört beides dazu. Mhm. Es kommt sehr, sehr auf die Ziele an. Und auch aus physiologischer Sicht macht es durchaus Sinn, schnell und langsam, niedrigintensiv und hochintensiv zu kombinieren im Trainingsplan. Mhm. Definitiv.
Okay, also grundlegend beides macht wahrscheinlich für die meisten AusdauerläuferInnen Sinn. Oder ist
auch wichtig? Ist wichtig und ist auch für mich ein Motivationsding. Also stimmt. Wenn ich meinen Leuten 3 Trainingseinheiten die Woche hinschreibe und ich gebe denen immer 2 Wochenpläne meistens und mit Feedback und so, aber mal angenommen, ich gebe denen 4 Wochenplan, dann stehen da 12x 60 Minuten Zone 2. Motiviert auch nicht unbedingt optisch auf dem Plan.
Ja, stimmt.
Ne, also das ist plus, ist was Individuelles, ich mag Hit.
Ja.
Also es ist halt mal was anderes.
Voll.
Ehrlicherweise.
Ja. Definitiv. Man hört ja auch immer, dass unterschiedliche Trainingsreize immer irgendwie einen positiven Effekt haben. Ne? Und genau. Wenn es nur vielleicht eher auf die Gesundheit als am Ende auf das Training selber ist. Ne? Das darf man ja auch immer nicht vergessen, dass es da zwei verschiedene Sachen gibt, die wir beeinflussen. Ja.
Völlig richtig.
Aber es gibt jetzt quasi noch keine perfekte, also es wurde noch nicht ermittelt, was das perfekte Verhältnis von langsamen und schnellen Einheiten ist. Ich meine, man hört ja immer so 80-20, ne? Kann man sich danach richten?
Schwierig, 80-20, ja, dieses Polarisierte ist halt für Ausdauerläufer auch vor allem schwer. Woran machst du es fest? Also mache ich es fest, ich habe 5 Einheiten die Woche und 4 niedrigintensiv, 1 hochintensiv, dann bin ich bei 80-20.
Stimmt.
Wenn ich jetzt aber nach Zeiten gehe, wenn ich 4 Stunden laufe und eine Hit-Einheit mache, dann sind 4 Stunden zu 30 Minuten nicht mehr 80-20 rein rechnerisch. Stimmt. Weißt du, so ganz banale Geschichten, die wird gar nicht diskutiert. Und das ist ja noch krasser, wenn ich mal hier auch einen Long Run mit dabei habe. Und ne, du weißt, worauf ich hinaus möchte, oder ich hoffe, auch die Hörer wissen, worauf ich hinaus möchte. Man sagt so, eine Hit-Einheit die Woche reicht eigentlich. Also wenn ich eine intensive Phase habe, sind 2 schon grenzwertig, wenn man mal ehrlich ist.
Krass.
Probiert das gerne mal aus. Also wenn ich nur 3x die Woche laufen gehe, dann ist das okay, dann kann ich auch mal 2 Hit, eine niedrigintensiv machen. Aber sobald ich mehr trainiere über einen langen Zeitraum und mehr ist für mich 4 Einheiten pro Woche und mehr, dann brauche ich die Regenerationszeit eigentlich nach einem Hit von ja schon 24, 48 Stunden. Und dann sind 2x Hit die Woche schon viel auf eine lange Sicht. Das reicht. 1-2 reicht eigentlich.
Ja, ich finde auch gerade interessant, was du gesagt hast, dass man vielleicht länger auch wirklich regenerieren muss nach der Hit-Einheit, also nach der intensiven, sollte man sich das dann auch so im Trainingsplan so legen, dass das dann nicht, dass danach der Dauerlauf, der 2-stündige Dauerlauf am nächsten Tag kommt.
Klassischerweise ja. Man kann natürlich auch Phasen machen genau andersrum, aber klassischerweise würde ich die Regenerationszeit nach dem Hit mitnehmen. Ja.
Okay, ja, weil man denkt, glaube ich, immer, es ist halt kürzer, ne? Also kannst ja gar nicht so viel machen im Körper, aber es sind dann oft genau die Einheiten, die richtig reinhauen.
Absolut, ja, absolut. Ganz klar, so sollen sie auch sein.
Ja, stimmt, ja.
Wenn man es richtig macht, macht man es auch.
Okay, also das wäre dann aber auch was relevant, also weil du hast jetzt eine vorgeschlagen, 1-2. Könnte man das jetzt aber auch auf jede Distanz übertragen? Also sowohl HalbmarathonläuferInnen als auch MarathonläuferInnen? Oder wird es dann irgendwann auch unwichtiger oder am Anfang wichtiger?
Ja, was heißt unwichtiger? Die Frage ist, wie so ein intensives Training dann ausschaut. Mhm. Also intensiv ist es ja auch dann, auch hier ist eine Definitionsfrage, das ist total schwer, in so einem Stunden-Podcast jetzt hier finale Tipps zu geben. Aber wenn ich einen Marathonläufer, Läuferin habe, dann werden die wahrscheinlich weniger bei 1000 Meter Intervallen am Limit laufen, sondern eher längere Intervalle an der Schwelle oder Marathontempo oder irgendwas, das ist dann länger, die Hitintervalle sind länger und auch intensiv im Vergleich zum Marathontempo, aber nicht so intensiv, wie wenn ich einen 5 Kilometer Läufer, Läuferin habe, der halt auch mal dann supramaximal, also Tausender, richtig, richtig schnell laufen muss. Mhm. Aber es ist für beide schon wichtig, Zone 2 und für mich ist es, bei mir ist es Zone 5 Training zu machen.
Ah, okay, verstehe. Mhm. Ja, spannend. Gut, ich meine, die Intervallläufe sind ja das eine, was uns schneller macht, aber ja auch nicht das einzige, ne? Ich glaube, das wird auch immer vergessen. Was gibt's denn noch für Methoden, mit denen wir schneller werden können im Training, abgesehen vom Schnelllaufen?
Krafttraining ist für mich ist nach wie vor der Punkt, der von den meisten Läufern weg ignoriert wird. Warum auch immer. Ja. Warum auch immer. Das Krafttraining ist Minimum eine Verletzungsprophylaxe, aber auch im Sinne der Kraftsteigerung. Mir geht's nicht um Muskelvolumen steigern. Mir geht's nicht darum, dass kiloweise Muskelmasse draufgepackt wird, aber dass die Qualität sozusagen der Muskulatur dahingehend verbessert wird, dass das Laufen bei einer gewissen Geschwindigkeit prozentual lockerer wird. Das ist jetzt sehr, sehr einfach formuliert, aber ich werde meine Kraft nicht durch Laufen steigern.
Ja.
Das funktioniert nicht. Also vielleicht durch Sprints ein bisschen, vielleicht durch Bergaufläufe, aber nicht in dem Maße, wie es ein sauberes Krafttraining im Kraftraum kann. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der aus meiner Sicht immer vernachlässigt wird bei Leuten, die zu wenig nachdenken, was ihnen helfen könnte, als das reine Laufen.
Ja, klar.
Punkt. Ja. Und Technik, klar. Lauf-ABC, super. Aber für mich ist Lauftechnikverbesserung, so wichtig das ist, fast nur möglich mit jemandem, der von außen drauf guckt.
Okay.
Ne? Also ich kann das Lauf-ABC machen, das ist gut, das hilft als Kernelemente, die meine Technik dann verbessern sollen. Aber wenn ich kein Feedback kriege, weiß ich auch nicht, ob es passt oder nicht. Ne? Mhm. Also das ist ja auch in jeder Sportart das Gleiche. Ich kann ein Kreuzheben machen und das fühlt sich super an und ich reiße da total viel hoch und trotzdem kann es ganz schlecht sein, wie ich das mache.
Stimmt.
Ne? Also das, so wichtig das ist, auch das ist eine Kostenfrage schlussendlich. Wenn ich keinen Freund habe, Freundin habe, die ein guter Trainer ist, die Lauftechnik mir verbessern können, kostet das halt leider Geld, sich so einen Trainer zu nehmen.
Richtig, ja.
Ne? Aber trotzdem ist es ein Punkt, der aus meiner Sicht, und das beziehe ich auch auf mich selbst, zu wenig gemacht wird.
Ja, ja, wer kennt es nicht, das Lauf-ABC und Lauftechnik. Also es kommt halt eh mit der Zeit, das würde ich schon so sagen, dass man besser wird mit der Zeit, aber wie du auch selber sagst, wenn man selber nur mal von außen drauf schaut, dann wird man da nicht viel feststellen können, wenn man nicht geschulter Coach selber ist.
Also, ja, logisch, ist ja auch nicht verwerflich, ist ja kein Spezialist.
Richtig, ja.
Und man wird ja besser, wie du sagst, ich möchte jetzt nicht, nur weil wir jetzt, oder weil ich jetzt den einen oder anderen Mythos hier verteufel, man wird ja besser, um Gottes Willen. Die Hoffnung ist ja nur, dass man clever besser wird, vielleicht sogar schneller besser wird.
Genau, schneller besser werden, das hier fällt auch das Stichwort, ja. Wie viel Krafttraining brauchen wir denn dann? Was würdest du empfehlen, damit es zu einer Leistungssteigerung beim Laufen kommen kann?
Also wenn wir unabhängig jetzt vom Lauf, Kraft, was auch immer, man braucht so grob 2 Trainingseinheiten einer Disziplin, einer Sportart pro Woche ist Minimum. 3 ist eigentlich so das, wo ich davon ausgehe, ich verbessere mich. Als ergänzendes Krafttraining wäre mein Ziel immer 2-mal die Woche ein Krafttraining zu machen. Mhm. Das ist viel, das ist mir bewusst, aber wenn du eine Zahl willst, ist 2-mal eigentlich so das Ziel. Das kann ja auch eine halbe, dreiviertel Stunde sein. Es muss ja nicht 1,5 Stunden im Kraftraum sein. Aber das wäre so eigentlich für mich. Aber auch 1-mal ist besser als 3-mal, ne?
Stimmt. Deswegen. Ja. Ja, und ich meine, ich habe ja gefragt, also wenn deine Empfehlung 2-mal ist, das müssen die Leute jetzt aushalten da draußen. Du hast ja immerhin gesagt, es kann auch eine halbe Stunde sein. Dann hat man ja insgesamt 60 Minuten trainiert in der Woche.
Immerhin schon.
Das, finde ich, ist ja wieder machbar, wenn man vergleicht, dass man sonst stattdessen vielleicht 60 Minuten gelaufen wäre oder so, ne? Deshalb muss man dann halt nur einplanen.
Genau. Und die Angst verlieren, bitte. Die Angst verlieren. Also man wird als Läufer, als Athlet, Athletin, die Laufen im Fokus hat, wird man durch Krafttraining nicht Muskelmasse zunehmen. Das funktioniert nicht. Wenn man, also man kann sich ja mal mit Krafttrainings fokussierenden Leuten unterhalten, wie schwer es ist, ein Kilo Muskelmasse draufzupacken.
Richtig, ja.
Man wird nicht langsamer durchs Krafttraining laufen.
Ja, ja. Und wenn man es macht, dann ist natürlich auch wichtig, ne, sich darüber zu informieren, welche Übungen jetzt für Läufer überhaupt Sinn machen. Ja. Ne? Also genau. Es bringt ja wahrscheinlich dann nichts, eine halbe Stunde den Bizeps zu trainieren und dann zu hoffen,
sehr guter Punkt,
dass man kräftiger wird beim Laufen und ja, die sehr Intervalle jetzt schneller hinkriegt.
Ja, absolut. Hast einen richtigen Punkt, natürlich, absolut. Mhm. Ja.
Ja. Okay, Mythos 4 hast du ja vorhin gerade auch schon mal angesprochen, Dehnen. Darauf wollen wir auf jeden Fall eingehen. Mhm. Das ist auch eine Sache, die entweder ignoriert wird oder, also da gibt's so verschiedene Lager, würde ich sagen. Manche Leute schwören drauf, machen es aber vielleicht nicht richtig. Andere Leute lassen es einfach konsequent weg. Deshalb, richtig, deshalb lautet unser Mythos, Dehnen vor dem Lauf ist Pflicht, haben wir jetzt mal genommen, und Dehnen verhindert auch Muskelkater. Das sind ja eigentlich so zwei verschiedene Dinge, aber ne, beides ist nun mal das Dehnen. Ja. Was gibt es da aktuelle Studien, die da irgendwie was zur Wirksamkeit sagen?
Ich nehme mal den zweiten Teil zuerst mit dem Muskelkater. Also Muskelkater sind ja Mikroverletzungen in der Muskulatur. Mikroverletzungen mit dann einer Entzündungsreaktion und einer Wassereinlagerung. Wenn man richtig fetten Muskelkater hat, hat man ja auch leicht angeschwollene Muskulatur, wenn das mal aufgefallen ist. Das ist eben diese Wassereinlagerung. Und damit erklärt sich, glaube ich, auch schon, dass wenn ich Muskelkater habe und dehne, dass ich, wenn ich leichte Muskelverletzung habe, dass Dehnen nicht unbedingt dazu führt, dass die Verletzungen weggehen. Mhm. Was es vielleicht unterstützt, ist genauso wie normale Bewegung auch, Laufen, wenn es denn geht, oder was auch immer, leichte Bewegung, dass das Wasser abtransportiert wird, beziehungsweise dass das zerstörte Gewebe abtransportiert wird und die Regeneration ein bisschen schneller wird. Da ist aber nicht das Dehnen an sich das Beste, was ich machen kann. Wenn ich Muskelkater verhindern möchte, dann ist eine Möglichkeit vor dem Training, ich nenne es mal anzudehnen, ist so der klassische umgangssprachliche Begriff. Ne? Also nicht dieses klassische Stretching im Sinne von 30 bis 45 Sekunden lange halten, gleichmäßig Spannung auf die Muskulatur bringen und dann trainieren, sondern dass die Muskulatur mehr oder weniger durchgedehnt, also dynamisches Dehnen nennt sich das im Fachbegriff. Also dass du mit Bewegungen in so eine Dehnposition reingegangen wird, so möchte ich das mal beschreiben. Dann kann das schon helfen, den Muskelkater ein bisschen vorzubeugen, aber eigentlich auch nur ehrlicherweise, weil die Muskulatur besser aufgewärmt wird. Wenn ich dann ein intensives Training mache, Sprünge, Bergabläufe oder was auch immer, dann ist trotzdem die Muskulatur kaputt und ich werde einen Muskelkater kriegen, leider. Mhm. So, das Dehnen ist da hilfreich, aber es wird nicht den Muskelkater in irgendeiner Form wegmachen können,
okay,
logischerweise. Also so, das funktioniert leider
nicht. Der Muskelkater kommt dann so oder so, wenn es eine anstrengende Einheit ist. Aber quasi, das dient dann eigentlich nur zur Aufwärmung der Muskeln. Das heißt, man könnte eigentlich auch sowas wie Mobility-Training vorher machen oder, weiß ich nicht, ein paar Hampelmänner oder so.
Genau.
Es geht dann gar nicht um diese speziellen Dehnübungen.
Nee. Also nee, das nicht. Dehnen vor dem Laufen, Pflicht? Nö. Nicht, also Pflicht auf gar keinen Fall. Jetzt laufe ich seit gut 20 Jahren. Ich komme vom Schwimmen ganz ursprünglich, das heißt, Laufen war für mich am Anfang auch eine ganz, ganz neue Bewegung. Hat mich gar nicht gejuckt. Also Dehnen vom Laufen war für mich immer Quatsch.
Ah ja.
Mittlerweile mache ich es ganz gern. Ich erzähle auch gleich, wie, aber das Warum ist vor allem, weil halt durch mein noch nicht sehr hohes Alter, aber höheres Alter als früher, mir das hilft, dass ich ein bisschen besser, wie gut oder schlecht meine Technik ist, weiß ich nicht, aber meine Technik umsetzen kann, vor allem zu Beginn des Loslaufens. Das ist aber auch kein statisches Dehnen, also keine 30, 45 Sekunden Halteübung, sondern auch wieder so was Dynamisches. Einfach um die Bewegungsamplitude, beziehungsweise für mich umgangssprachlich die Gelenke so ein bisschen frei zu machen vorher. Und da gibt es wirklich dann Studien, wenn ich lange statisch dehne vor einer Belastung, die Muskulatur also auseinanderziehe, dann nehme ich Spannung von der Muskulatur und die Kraftentwicklung ist eingeschränkt, ganz, ganz stark eingeschränkt. Ich glaube 10-16%, vor allem bei schnellkräftigen Bewegungen, also vor Sprints ist es Worst Case zu dehnen, aber auch von einem normalen Dauerlauf würde ich es nicht unbedingt machen, weil es einfach auch keinen Effekt, eher sogar einen negativen Effekt hat.
Okay, kann sogar das Gegenteil auslösen.
Genau, eigentlich. Vielleicht noch als Ergänzung, nach dem Training, auch hier Pflicht, muss jeder für sich entscheiden, aber die Regeneration fördert es schon. Also das wieder die Spannung, und da will ich ja genau das, die Spannung von der Muskulatur nehmen, den Muskeltonus ein bisschen senken, dass die Stoffwechselendprodukte, die Abfallprodukte besser abtransportiert werden können und die Regeneration einfach schneller eingeleitet wird. Und auch eine gewisse Beweglichkeit hilft ja auch. Generell im Leben, auch beim Laufen, so dementsprechend, also als Verletzungsprophylaxe auch nicht schlecht. Ja. Ich kenne wenig Läufergruppen, ehrlicherweise, die eine Dehntrainingseinheit einbauen im Laufe der Woche. Ich glaube, das braucht es auch ehrlicherweise nicht. Ja. Aber wenn ich das regelmäßig nach dem Training mache, und das muss auch nicht lang sein, 5 bis 10 Minuten. Ja. Aber es ist das erste, was hinten überfällt.
Das stimmt. Bei mir zumindest. Bei mir auch, leider. Aber das sollte dann ja auch direkt schon nach dem Laufen stattfinden. Ne? Ja, wahrscheinlich bringt es nichts mehr, wenn ich es dann halt eine Stunde später mache. Da ist wahrscheinlich dann dieser Fluss mit dem Abtransportieren nicht mehr so.
Ja, dann ist es eher Beweglichkeitstraining.
Ja, stimmt schon. Ja, ja, sag doch gerne noch ein paar Worte zur Ausführung noch. Wenn man es dann integrieren möchte oder ja doch in die Timing-Slots, in denen es Sinn ergibt, was kann man da vielleicht so beachten?
Wenn ihr vorher dehnen wollt, dynamisch, weil es euch gut tut, bietet sich fast an, in irgendeiner Form so ein bisschen durchbewegt zu sein. Also es ist natürlich jetzt irgendwie ein Widerspruch in sich, dass ich sage, lauft euch warm, macht dynamisches Dehnen und lauft dann weiter. Das ist natürlich ein Widerspruch in sich. Aber wenn ich mich hier hinstelle, Laufschuhe anziehe, fertig bin zum Loslaufen und erstmal so Bein hin und her schwinge, kann das natürlich auch eher unangenehm sein. Also in irgendeiner Form sollte die Bewegung, ich sag mal, progressiv sein, im Sinne von, ich bewege mich los und gehe dann irgendwann im Laufe dessen, wenn ich mich besser fühle, in eine Amplitude, zum Beispiel beim Bein schwingen, dass ein Dehnreiz, so ein Dehngefühl sich einstellt. Mhm. Also das vielleicht mal mitnehmen, dass man nicht direkt volles Rohr loslegt, sondern auch das als Teil des Aufwärmens vielleicht gesehen wird.
Ja.
Und hinten raus zur Regeneration nach dem Abwärmen, würde ich immer erst auslaufen, bevor ich dann dehne. Ja. Nach einem Dauerlauf, ehrlicherweise, wer läuft sich nach einem Dauerlauf noch 10 Minuten aus?
Ich nicht.
Deshalb, ich auch nicht. Da mache ich das dann direkt, wie du es eben auch angesprochen hast, eigentlich erst eine Stunde später, besser als nichts, aber eigentlich will ich ja direkt nach dem Training den Regenerationsprozess einleiten.
Okay.
Und da bin ich dann bei 30, 45, teilweise auch 60 Sekunden pro Muskel, wo ich ohne Schmerz, aber mit einem Dehnreiz, mit einem Dehngefühl den Muskel in einer Position halte. Mhm. Wo ich auch 2-3 Mal pro Muskel.
Okay, und das sind dann so die klassischen, so diese Wadendehnen wahrscheinlich, ne, was man da so kennt.
Also für mich auch wieder sehr individuell, Oberschenkel-Vorderseite mit Hüftbeuger, gerade wenn man vom Laufen dann wieder ins Büro geht oder ins Auto und sitzt, würde ich den Hüftbeuger immer dehnen, Iliopsoas, für diejenigen unter euch, die es mal nachschauen wollen. Also im Prinzip nichts anderes als ein Oberschenkel mit ein bisschen Hüftdrehung mit drin. Also Oberschenkel, für mich ist es Oberschenkel, Rückseite und Wade. Das sind so die drei, die ich eigentlich immer versuche irgendwie einzubauen.
Ja, wenn ich es mache, dann mache ich auch die. Also muss ich mir nun mal wirklich vornehmen, das doch noch ein bisschen regelmäßiger, gerade nach dem Dauerlauf zu machen.
Du glaubst nicht, dass ich das immer mache.
Ja, es zu wissen und dann auch zu machen sind halt auch immer zwei verschiedene Dinge.
Ja, absolut.
Aber unsere HörerInnen sind hoffentlich extrem motiviert und werden das nun regelmäßig durchführen.
Sehr gut.
Okay, dann lass uns bitte den fünften und letzten Mythos uns anschauen. Der ist ja auch ganz, ganz spannend, weil da geht es auch so ein bisschen um Ernährung. Und wir haben ja am Anfang schon gesagt, Ernährung, da kann man viel falsch machen. Und zwar geht es um Nüchternläufe. Und da, glaube ich, gibt es auch immer so zwei Lager. Mittlerweile gibt es auch mehr Kritik zumindest auch daran. Früher war es, hatte ich den Eindruck, wirklich so als Nonplusultra immer so hochgehoben, das Thema. Lass uns da gerne mal ein bisschen reingehen. Also Mythos Nummer 5 lautet, Laufen auf nüchtern Magen verbrennt mehr Fett.
Also, wenn ich nüchtern laufe, zumindest akut keine Kohlenhydrate zur Verfügung stelle, dann sind wahrscheinlich, ich relativiere das gleich ein bisschen, wahrscheinlich auch die Muskelglykogenspeicher oder generell die Glykogenspeicher, die wir haben im Körper, relativ schnell aufgebraucht, wenn ich anfange zu laufen. So dass der Körper dann relativ schnell auf Fette zurückgreifen muss, logischerweise. So, das ist erstmal der Hintergrund des Ganzen. das hat Vorteile, Nachteile, will ich gar nicht, hat unterschiedliche, Resultate, die dann darauf eben folgen. Zum Beispiel, wenn in den Mitochondrien, also Zellkraftwerke, ne, wo unsere Energie gewonnen wird in erster Linie, angeregt werden, mehr Fette zu nutzen, dann lernen sie das besser. Dann werden sie sich darauf einstellen, auch bei generell besser Fette als Energieträger zu nutzen. Das dauert aber ein bisschen länger. Fette sind komplexer aufgebaut als Kohlenhydrate, als Zucker. Das ist auch der Grund, warum wir bei langen Läufen die Zeit haben, bei niedriger Intensität eben die Fette zu verbrennen. Und bei intensiven Läufen die Kohlenhydrate brauchen. Beim HIIT macht es keinen Sinn, nüchtern einen HIIT zu machen, weil die Leistungsfähigkeit nicht da sein wird. Und das erklärt es auch, also damit erkläre ich eigentlich, worauf ich hinaus möchte. Wenn ich nüchtern Läufe mache, wird HIIT nicht funktionieren, zumindest nicht in der Qualität, die ich mir vorstelle. Und auf der anderen Seite muss ich damit rechnen, dass auch meine Dauerläufe vielleicht einen Tacken langsamer werden müssen. Das ist ja nicht schlimm, nur das sollte ich mir vor Augen führen,
ja.
dass das die Hintergründe sind. Manchmal liest man so ein Wort, metabolische Flexibilität, richtig, kann man verbessern mit nüchtern Läufen. Also, dass der Körper besser oder schneller in der Lage ist, wenn denn dann meine Kohlenhydratspeicher leer sind, im Training oder im Wettkampf, wenn ich nicht vernünftig nachgeführt habe, dass er schneller dann auf die Fette zurückgreifen kann und man nicht in so ein Loch fällt. Das hat was mit Insulinspiegel und so weiter zu tun. Das kann schon sinnvoll sein, grundsätzlich. Du hast es völlig richtig gesagt, es gibt da absolut zwei Lager, und zwar überall. Athleten, Trainer, Ernährungsberater, alle sind in irgendeiner von diesen zwei Seiten. Ich bin da eher die Schweiz. Also ich würde sagen, das hat Vor- und Nachteile und man kann es einsetzen, man sollte es aber nicht immer einsetzen im Training aus verschiedenen Gründen. Gerade auch für Leute, die Körpergewicht reduzieren möchten, ist das natürlich ein absolut interessanter Punkt, nüchtern zu trainieren, dass wirklich auch die körpereigenen Reserven angegangen werden.
Okay, also
definitiv.
Es kann bei der Gewichtsreduktion da schon mal helfen.
Kann helfen, wobei auch hier, es geht um die Gesamtkalorien, die verbrannt werden, logischerweise. Ne? Es ist nur cleverer, wenn ich vorher nichts zuführe, habe ich ja schon mal die Kalorien nicht zugeführt, ganz einfach. Also stimmt. Es hilft, die Fettreserven anzugreifen, das wird aber nicht dazu führen, wenn ich danach zu Mc's renne, dass ich dann abnehme, aber es hilft so ein bisschen, eben diese sogenannte metabolische Flexibilität zu trainieren und dass der Körper eher lernt, auch die Fette dann, die er zur Verfügung hat, anzugreifen.
Ja.
Aber abnehmen ist auch eine komplexe Geschichte, das macht man nicht nur mit nüchtern Läufen.
Ich glaube, man könnte auch 5 Abnehmmythen stellen.
Oh ja, also, oh ja,
definitiv. Könnte man locker füllen, so eine Folge.
Definitiv.
Was anderes, ja.
Also ja, total spannend. Ich finde die gut, ich finde die wichtig, aber man sollte es vielleicht auch nicht übertreiben, weil irgendwann fehlt die Qualität im Training, wenn ich immer nüchtern Läufe mache.
Stimmt, ja. Also ich zum Beispiel, als ich damit angefangen habe, musste mich auch erstmal daran gewöhnen, dass ich langsamer laufen muss. Mittlerweile finde ich das auch mal angenehm, wenn ich dann wirklich irgendwie schön langsam morgens den machen kann. Das ist eher so ein fast regenerativer Lauf. Mittlerweile aber. Also ich fand es am Anfang auch hart irgendwie.
Ist so, ja. Weil ich hatte das mal eine Zeit lang, man gewöhnt sich dann, wie du sagst, das ist ganz interessant, dass du das erzählst. Ich hatte das mal eine Zeit lang, bevor ich das mich dran gewöhnt hatte. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, es ist jetzt interessant, das ist wirklich eine Frage mehr oder weniger an dich. Ich bin dann gelaufen, das lief auch okay, und nach Punkt 20 Minuten war ich in einem Loch und dann brauchte ich so 4-5 Minuten, bis dann, also gefühlt, der Körper sich auf die Fette eingestellt hat und dann ging es okay weiter.
Ach, krass. War total interessant. Du hast es so richtig gespürt quasi. Nee, ich glaube, bei mir war das, glaube ich, nicht. Ja, aber ich glaube, vielleicht war ich auch morgens auch einfach noch zu müde, um da irgendwie den Switch zu merken.
Auch ich finde es
morgens auf jeden Fall sehr viel leichter als nachmittags. Obwohl man da ja denken würde, dass ich irgendwie vor gar nicht so langer Zeit gegessen habe. Ne?
Also wenn man Nüchternläufe sogar?
Ja, wenn man quasi abends einen Nüchternlauf macht, mit mehreren Stunden halt dazwischen, finde ich schwieriger als morgens, wenn ich geschlafen habe und dann einfach loslaufe. Ja, vielleicht weil das Hungergefühl noch nicht so sehr da ist.
Möglich. Ja. Kommt ein bisschen drauf an, wann du abends gegessen hast.
Genau.
Das ist ja auch, jetzt gehen wir wieder ins Detail, ne?
Ja,
also weil du,
wichtig.
Du trainierst ja abends oder nachmittags, nimmst dein Abendessen zu dir normalerweise und damit füllen sich deine Glykogenspeicher wieder, ne?
Ja.
Und damit rennst du, ja, der Magen ist leer, aber du rennst an sich nicht glykogenverarmt los.
Ja. Stimmt.
Das ist ein Riesenunterschied. Also es gibt auch in den Studien, die sich mit Glykogenverarmung und Effekte auf die Muskulatur beschäftigen, ein ganz, ganz fieses Protokoll. Das muss ich ganz kurz mal, dass die Hörerinnen vielleicht auch mal verstehen, wie sowas aussieht. Man trainiert abends, meistens im Labor, ist ja völlig egal, man trainiert ein Rad- oder ein Lauftraining, eine Stunde, anderthalb, um wirklich schön leer zu trainieren, ohne dass man was essen darf dabei. Und dann fährt man im Anschluss an dieses Training einbeinig, meistens dann mit dem Rad, weil Laufen ist schwierig einbeinig einen Hit. So. Und dann hat man das eine Bein glykogenverarmter als das andere.
Krass, okay.
Ja, ist total fies. Und dann am nächsten Tag morgens wird ein normales Training gemacht und dann wird in beiden Beinen unabhängig voneinander gemessen, was passiert denn da. Das eine mit viel, das andere mit wenig Glykogen. Das ist eine ganz auf schnell mal so ein Design sich angeguckt. Aber es ist total spannend, weil du dann halt sehen kannst, innerhalb einer Person ist dann ihre eigene Kontrolle, was passiert physiologisch.
Ich wusste gar nicht, dass man ein Bein überhaupt da quasi ja leer machen kann und das andere nicht. Ich dachte, das passiert halt im ganzen Körper oder nicht. So.
Deshalb fährst du vorher die Stunde anderthalb, um den Körper leer zu machen,
ja.
dass er nicht das Bein nachbefüllen kann, genau. sozusagen. Aber das eine wird nochmal leerer gemacht.
Verrückt, okay.
Ja, ist echt eklig.
Ja. Wäre nichts für mich auf jeden Fall. Klingt nicht so geil.
Ja, spannend. Ja, ist fies.
Okay, aber dann wäre vielleicht auch eine Frage für einen erfolgreichen Nüchternlauf. Wie viele Stunden sollte man dann nüchtern sein quasi? Also, ne? Weil vielleicht schläft man ja nur 4 Stunden. Dann hat man ja auch eine ganz andere Basis, als wenn man 10 Stunden geschlafen hat und dann um 18 Uhr oder so das letzte Mal Abend gegessen hat.
Boah, da bin ich ein bisschen nicht so tief drin in dieser Materie, ehrlicherweise. Für mich ist so der Klassiker mindestens 8 Stunden.
Okay.
Aber ohne, dass das in irgendeiner Form haltbar ist. Das ist so die Erfahrung.
Ja.
Aus der Zeit.
Ja.
Aber Minimum 8.
Mhm. Okay, ich meine, kann man sich ja schon mal merken trotzdem. Ich denke, das für die meisten auch machbarsten, ne? Dann wird man wahrscheinlich ja auch nicht direkt vorm Schlafengehen gegessen haben, also wird es tendenziell sowieso länger.
Eben. Ja.
Sollte man eigentlich ganz gut hinkriegen, wenn man es morgen macht. Ja.
So, genau, also tagsüber ist natürlich unangenehm, weil du dann richtig leer bist, wenn du einen Tag über nichts isst, arbeitest.
Ja.
Ne? Dann ist es wirklich fies.
Ja. Auf jeden Fall.
Definitiv.
Ja.
Definitiv. Aber es ist relevant. Und vor allem eher für die ausdauernden Distanzen als für die schnellen Distanzen.
Also auf 10 Kilometer wäre das noch das Zwischending? Brauche ich es dann noch oder nicht?
Richtig, 10 ist genau so ein Ding. 10 würde ich sagen, jein. Ganz klares Jein. Weil du die 10 führst du ja auch nichts nach normalerweise im Wettkampf,
Richtig. Wenn
es so bis zu einer Stunde geht. Dementsprechend ist Fett nicht uninteressant als Energieträger, also macht das schon auch Sinn, da mal einen Nüchternlauf zu machen.
Okay, also so ab 10 kann Sinn machen, das zu integrieren.
Genau,
Weil du ja vorhin meintest, ich würde es nicht immer machen, aber ich würde es schon machen, wenn man es verträgt. Kann man da denn so einen Richtwert geben, wie oft man das dann monatlich oder so integrieren sollte? Soll das einmal die Woche passieren? Boah. Wir haben ja schon auf jeden Fall mitgenommen, dass es nicht jede Trainingseinheit sein sollte.
Nee, ich würde doch nicht sagen, die Hälfte der Trainingseinheiten ist auch zu viel. Ja. Ich würde jetzt auch maximal 2 Mal pro Woche.
Ja, wird man denn ja auch selber sehen, wie leistungsstark man ist auf nüchtern Läufen.
Ja, absolut.
Ja, direkt vor der Wettkampf oder in der Wettkampfvorbereitung ist es ja sowieso nochmal, da ist alles durchgetaktet, ob man da noch Zeit dafür findet, dass die anderen...
Genau. Und wie immer, aber das ist, glaube ich, auch nichts, kein Mythos, das habt ihr mit Sicherheit auch schon öfter besprochen, keine Experimente vor dem Wettkampf.
Richtig.
Und vor allem nicht im Wettkampf.
Oh Gott, ja, da wirklich dann nicht mehr, ja. Würdest du trotzdem sagen, es gibt vielleicht Personengruppen, für die sich nüchtern Training gar nicht eignet? Also, weil man hört ja auch immer wieder zum Beispiel von weiblichen, vielleicht auch besonders schlanken Läuferinnen, dass das zum Problem führen kann mit dem Zyklus, dass man dann auch eher in sowas wie Red S oder so sich begibt. Was kannst du da so dazu sagen?
Ja, wobei, also grundsätzlich erstmal, ich würde es als Anfänger nicht unbedingt machen, egal ob Männlein oder Weiblein, erstmal ins Laufen kommen oder ins Sport machen kommen. Auch Leute, die, gibt ja auch mal Leute, die haben generell oft Kreislaufprobleme.
Stimmt.
Kenne ich, würde ich auch dann nicht unbedingt nüchtern laufen gehen. Wenn die Ernährung an sich stimmt, dann hätte ich auch nichts dagegen, wenn Athleten oder Athletinnen, ist ja beides mit Red S gegebenenfalls problematisch, Nüchternläufe machen. Wenn ich sicherstelle als Athletin oder als Trainerin, je nachdem, dass vernünftig nachgeführt wird nach dem Training. Wenn die Athletinnen, Athleten das nutzen, um noch mehr Kalorien zu verbrennen, um gegebenenfalls noch schlanker zu werden oder was auch immer die Ziele sind, dann muss ich mindestens ja das verbieten,
nüchtern
Läufe zu machen. Weil das ganze Konstrukt mit Red S respektive Körpergewicht reduzieren, irgendwelchen Idealen entsprechen oder was weiß ich was, ist ja ein Gesamtkonstrukt. Da ist ja der Nüchternlauf fast noch das geringste Problem.
Stimmt.
Ehrlicherweise. Und die, wenn du Zyklusprobleme ansprachst bei den Damen, die kommen ja auch nicht nur vom Nüchternlauf. Das ist ja dann, wie gesagt, das Gesamtkonstrukt, was nicht stimmt.
Okay. Also es ist dann eher so einer von vielen Faktoren, die man mit einbeziehen sollte, aber es wird nicht daran fallen oder stehen wahrscheinlich.
Aber das ist vielleicht sogar noch das in, ich weiß es nicht, Gott sei Dank hatte ich noch nicht so viel Athletinnen, die das Problem hatten. Mhm. Das Einfachste zu sagen, pass mal auf, Mädel, wenn, oder Jung, ist um Gottes Willen, aber ist ja auch bei Herren oftmals ein Problem in den Leistungsklassen, dass dann, wenn du schon jetzt dir irgendwelche Ideale da vorstellst, dann müssen wir wenigstens gucken, dass das Training stimmt und dann nimmst du mal ein Gel vom Training oder was auch immer, dass es vernünftig funktioniert.
Ja, ich meine tendenziell, gerade wie du auch sagtest, bei LaufanfängerInnen, ich glaube, dies würde sie ordentlich überfordern, direkt mit Nüchternläufen loszustarten. Das heißt, man sollte sich hoffentlich auch schon ein bisschen kennen, seinen Körper ein bisschen kennen und wissen, wie man auf Trainingsreize reagiert, wenn man anfängt mit Nüchternläufen. Ja. Und gerade am Anfang spielt es ja auch noch gar nicht so viel eine Rolle, ob man jetzt den Fettstoffwechsel total optimiert hat. Ne?
Richtig. Da ist eher wichtig, dass der Spaß, dass das Laufen Spaß macht.
Richtig. Das muss man erstmal schaffen.
Bleiben.
Stimmt. Ja. Also damit kann man, glaube ich, jeden gut abschrecken, wenn man sagt, der erste Lauf muss nüchtern Lauf sein.
Oh, das ist gemein, absolut.
Ja.
Definitiv.
Okay, eigentlich sind wir jetzt durch unsere 5 Mythen. Sehr, sehr spannende Mythen. Ich glaube, wir hätten noch einige so, über die wir einen zweiten Teil machen könnten. Wir haben uns ja jetzt erstmal auf die 5 festgelegt, weil die sehr häufig vorkamen. Ne?
Ja.
Also wer weiß, vielleicht gibt es mal einen zweiten Teil. Wir haben ja zwischendurch auch so kleine Fässer aufgemacht, zu denen man bestimmt auch nochmal weitersprechen könnte. Aber Christoph, war mir erstmal ein Vergnügen. Vielen lieben Dank für deine Zeit und dein Wissen. Ich konnte mir auf jeden Fall nochmal ein paar Impulse mitnehmen. Fand, das war auch ein sehr angenehmes Gespräch.
Definitiv. Ich danke für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank.
Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wenn unsere HörerInnen jetzt vielleicht noch irgendwelche Anlaufstellen wollen, auch gerade was so sportwissenschaftliche Studien und so angeht, hast du da noch irgendwelche Dinge, die du ihnen ins Herz legen kannst, die man online findet?
Online findet man verhältnismäßig viel, wenn man sich, es kostet Zeit leider, wie gesagt, es dauert ein bisschen länger als in Instagram oder TikTok rumzusuchen. Ehrlicherweise Google Scholar ist eine bessere Anlaufstelle als das normale Google. Mhm. Und wenn man tiefer reingehen möchte, gerne auch bei ResearchGate mal anmelden. Das ist ein kostenloses Tool. Ich nenne es mal Facebook für Wissenschaftler, aber da findet man auch relativ viele Studien zu bestimmten, zu Themen des wissenschaftlichen Sporttreibens, aber auch viel, viel mehr.
Richtig,
Das sind so zwei einfache Geschichten.
Ja, und ich meine, da findet man ja auch dich und quasi unter deinem Namen zumindest findet man dann auch Studien, an denen du aktuell arbeitest
oder
gearbeitet hast, Prima. Ja, die Links, die packe ich wie immer in die Folgenbeschreibung dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch da draußen auch so sehr gefallen wie uns. Wir hatten auf jeden Fall ein gutes Gespräch. Ich hoffe, ihr konntet euch auch was mitnehmen. Und wenn ja, dann aktiviert doch auch gerne die Abo-Glocke bei Spotify oder bei YouTube. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Und folgt uns gerne auf Instagram unter achilles.running. Und dann hören wir uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin, bleibt gesund und keep on running.